Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Unternehmer und Immobilieninvestor Sebastian Hell sieht eine Wahrscheinlichkeit von 100%, dass der Staat in den nächsten Jahren bei den Immobilienbesitzern heftiger abkassieren wird als bisher. Darüber haben wir gesprochen und über die Frage, inwieweit sich eine selbstgenutzte Immobilie überhaupt lohnt in Deutschland. Sollte man lieber Mieter sein, Mieter bleiben? Sehr spannendes Gespräch, hat mir große Freude bereitet. Legen wir los. Ja, Sebastian, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Jetzt, wo erstmals seit Jahren die Immobilienpreise fallen, da wollte ich im Podcast auch mal was über Immobilien machen. Also, danke fürs Kommen.
Sehr gerne, immer wieder gerne, Lars.
Dann lass uns mal über einen Bereich sprechen, von dem ich eindeutig sage, da würde ich mich eher als einen interessierten Anleger betrachten, denn als Experte. Mein erster Immobilienkauf liegt jetzt ziemlich genau 23 Jahre zurück. Das war mein Eigenheim und ich kann mal als kleine Anekdote für all diejenigen, die sich gerade über hohe Zinsen mit auf den Weg geben, da habe ich 6,5% Zinsen bezahlt. Und wer jetzt sagt, naja, war das Zinsniveau nicht ein bisschen niedriger? Doch. Aber geh mal als jemand, der 2 Jahre hintereinander seine Einkommensteuererklärung als Trader abgegeben hat, geh mal zu einer Bank und frag, was für eine Lust die haben, dir einen Kredit zu geben. Ich musste die Hälfte des Kapitals mitbringen, was für mich blöd war, weil rund ein Drittel meines Handelskapitals damit weg war. Insofern kann ich mir die Frage schon selber beantworten, ob ich die Immobilie hätte kaufen sollen oder nicht. Und die andere Hälfte, für die musste ich eine Lebensversicherung kaufen, damals eine englische, und die dann gleich überschreiben. Also eigentlich habe ich nichts bekommen, 6,2% bezahlt für 10 Jahre oder 6,5. Und ja, aber ich wollte unbedingt das Eigenheim haben, in dem ich nach wie vor immer noch wohne. Und damit sind wir auch schon beim ersten Themenpunkt. Ist das vielleicht der ganz große Unterschied zwischen einer vermieteten Immobilie und der selbstgenutzten? Was sind so deine Erfahrungen, dass die Emotionen da eine viel zu große Rolle spielen?
100%. Also du hast es ja nicht besser beschreiben können. Du hast ja trotz aller Widrigkeiten, wolltest du einfach ein Eigenheim haben. Und das ist eine Entscheidung, die trifft man für sich. Die finde ich jetzt irgendwie gar nicht verwerflich. Aber man muss natürlich alles abwägen eigentlich, was mit dieser Entscheidung verbunden ist. Also bei einem Eigenheim, da haben die meisten jetzt nicht den Rechenschieber und rechnen genau nach, weil es, nennen wir es mal so, auch so Art Lifestyle-Entscheidungen sind. Also ich komme vom kleinen bayerischen Dorf und viele, mit denen ich in der Schule war, die ich kenne, die haben dann dort im Umkreis halt gebaut, weil die Eltern hatten Eigenheim und wenn man mal Kinder hat, dann sind die Fußwege nahe, kann man die den Eltern bringen. Also das sind viele soziale, emotionale Faktoren, warum viele Leute ein Eigenheim kaufen. Bei mir ist es jetzt nicht so der Fall. Ich bin Mieter und ich rechne sowas mit dem Rechenschieber durch. Aber man muss auch sagen, du und alle, die auch danach gekauft haben, die haben eine unglaubliche gute Immobilienphase erwischt, wo es egal war, dass man früher mal emotional entschieden hat. Und das ist in meinen Augen seit 1,5, 2 Jahren gänzlich anders. Also wer jetzt ein Eigenheim kauft, der sollte doch auf einige Faktoren, werden wir wahrscheinlich gleich noch durchsprechen, achten, weil diese, ich will es nicht sagen unbedingt Glücksphase, aber diese starke Phase im Immobilienmarkt, die wir wirklich hatten, vor allem nach der großen Finanzkrise, das sehe ich nicht, dass so starke Preissteigerungen wieder kommen werden.
Ja, das war sicherlich auch ein bisschen der Augenwischer. Also ich bis vor 2 Jahren oder 3 Jahren, und wahrscheinlich gehörte man selber mit seinen Objekten ja auch so dazu, dass du, ja, das ist natürlich schon unglaublich und man hat sich theoretisch schon die, oder im Bekanntenkreis habe ich so mitbekommen, ja, wenn ich jetzt meine Immobilie verkaufen würde, das wäre dann schon nah an der finanziellen Freiheit. Man muss natürlich dann die Frage beantworten, wo wohne ich dann anschließend? Also meine Kosten steigen natürlich auch.
Sorry, Lars, aber ja, wer würde auch sein Eigenheim verkaufen? Das ist ja auch die Frage. Weißt du, so eine Renditeobjekt oder eine Renditeimmobilie, die verkaufe ich, weil das ist wie bei Aktien, würde ich sagen, da darf man sich nicht mit dem Trade oder Position verheiraten. Aber das Eigenheim zu verkaufen, das ist in meinen Augen ein bisschen so Augenwischereikapital, weil wahrscheinlich am Ende so gut wie niemand, außer man entscheidet sich, sagt, das Haus ist zu groß, die Kinder sind weg und wir haben Bock ins Ausland zu gehen und wir verkaufen die Bude, weil wir jetzt dort am Meer leben. Das sind wahrscheinlich die wenigsten, aber die meisten werden dieses Geld, was dort geschaffen wurde und was theoretisch eine finanzielle Freiheit bedeutet, niemals heben, weder durch einen Verkauf oder durch eine Beleihung der Immobilie, weil man ja keine Schulden dann haben will auf dem Eigenheim.
Mhm. Da machen wir doch jetzt schon mal einen wichtigen Punkt oder eine wichtige Einschätzung von dir. Am Ende sprechen wir über eine Preisentwicklung in der Zukunft und die ist nun mal nicht ganz festgeschrieben. Also wenn ich hier, ich glaube, ich wohne in einem größeren Dorf als du, zumindest aufgewachsen bist, aber ich würde mal tippen, 20 Jahre jetzt nach dem Kauf, ja, es sind 22 Jahre geschenkt, bekomme ich in etwa das in Euro für die Immobilie, was ich in D-Mark bezahlt habe. Das ist eigentlich gar nicht so viel. Ja, Kapitalverdopplung wäre 10 Jahre, wären 7%. Also sprechen wir irgendwo über eine Rendite um die 3% herum. Kann auch sein, dass ich momentan ein bisschen weniger bekomme als noch vor einem Jahr. Ziemlich sicher sogar. Das wäre überschaubar. Muss man allerdings fairerweise sagen, guter Freund von mir in Hamburg, der bekommt darauf sicherlich nochmal das Doppelte oder mehr. Da sprechen wir vermutlich auf 20 Jahre eher von der Durchschnittsrendite, 8-9% könnten es dann schon gewesen sein. Also für diesen Zeitraum. Das heißt also, das ist aber nicht das, was wir in der Historie erwarten konnten für eine Privatimmobilie an Preissteigerung. Und du erwartest auch nicht, dass die nächsten 10 Jahre wieder so aussehen werden.
Nein, also wir hatten seit der Finanzkrise danach, auch wenn man sich mal die Immobilienpreise in Deutschland anschaut, eine unglaubliche Preissteigerung. Wir hatten aber auch extremes Nachholpotenzial, weil davor, wenn wir in Deutschland über hohe Kaufpreise sprechen oder auch teilweise jammern, dann ist das ja nichts im Vergleich zu Megametropolen wie Paris oder London. Also ich war jetzt vor kurzem in Paris. Wenn du dir da in der Innenstadt irgendwas kaufen willst, also das sind Quadratmeterpreise 30.000, 40.000. Also wir reden jetzt natürlich vom obersten Segment. Aber das ist ja so dieser Durchtröpfeleffekt, der geht ja nach unten. Also auch eine kleine Bumsbude außerhalb hast du mal 10.000, was du gerade mal in München auch in Toplagen vielleicht 13.000 zahlst. Also da siehst du mal, wie Immobilienpreise abgehen können und welche Mieten dafür für wirkliche Löcher aufgerufen werden. Und da hatte Deutschland einfach einen Nachholeffekt, den wir seit der Finanzkrise gesehen haben. Natürlich auch nochmal durch die EZB, die da Benzin ins Feuer gegossen hat. Ich meine, die Zinsen sind runtergegangen, wir hatten Negativzinsen. Und wenn du negative Zinsen hast, dann ist eigentlich alles, was eine positive Rendite irgendwie abwirft, für dich attraktiv. Ganz im Gegensatz zu jetzt. Also wenn wir jetzt sagen würden, wir machen gar nichts und legen unser Geld in 10-jährige Staatsanleihen von der Deutschen Bundesrepublik an, dann kriegst du 2,8% und musst erstmal gar nichts machen. Und das war damals eben anders. Und da hast du gesagt, naja, bevor ich jetzt Negativzins auf der Bank habe, nehme ich mir mal eine solide Immobilie mit 2%, 2,5%, ist jetzt vielleicht nicht das Beste, aber es ist ja besser, als wie wenn mein Investment irgendwie aufgefressen wird durch einen Negativzins. Und genau das hat sich radikal vor 1,5, 2 Jahren einfach verändert. Ich bin aber deswegen jetzt nicht negativ für den Immobilienmarkt. Der Immobilienmarkt steht vor einer riesigen Transformation. Da bin ich jetzt auch in Kürze in Hannover auf einem Panel eingeladen. Und ich sehe da gerade die finanzielle Transformation. Also wie gesagt, was früher mit Negativzins funktioniert hat, brauchst du halt heute eine Rendite von um die 5%, weil du dir schon fast 3% in sicheren Staatsanleihen holst. Ich denke trotzdem, die Preise werden eine Bodenbildung machen. Es wird aber viel kleinteiliger werden als früher. Du musstest ja früher auf keinen Energieausweis oder sonst irgendwas achten. Das war eigentlich nur Beiwerk beim Kauf und keinen hat es interessiert. Das ist jetzt natürlich viel wichtiger. Und natürlich, was in Zukunft auch mit reinspielt, ist, dass die Käufer eine höhere Rendite wollen. Das heißt, die Mieten müssen entsprechend nachziehen, dass wir da auf vernünftige Werte kommen. Also von daher sage ich, ich gehe davon aus, wir haben eine Bodenbildung oder beginnen gerade eine Bodenbildung im Immobilienmarkt. Aber die krassen Preissteigerungen, die wir wirklich davor hatten, auch in der Corona-Zeit, da bin ich höchst skeptisch, dass wir uns daran gewöhnen sollten, sondern dass wir wirklich mit viel weniger rechnen sollten und da kleinere Brötchen backen. Nichtsdestotrotz ist die Anlageklasse Immobilien natürlich interessant und es kommt ja immer auch aufs individuelle Objekt drauf an. Also man kann sicherlich mit gewissen Objekten auch 8% im Jahr machen, aber es wird auch Objekte geben, da vernichtet man einfach die Kohle.
Also bevor wir dazu gleich nochmal kommen, ich weiß, du bist hier lapidar über diesen Punkt weggekommen, aber ich kann eins und eins zusammenzählen. Du trägst mittlerweile Hemden, ich habe dich noch nie in einer Jogginghose gesehen und du bist in Paris, während die Bude von Karl Lagerfeld verkauft wird. Also komm, jetzt kannst du es hier rauslassen. Du hast dir das Ding doch angesehen und hast gesagt, komm, zumindest mal ein Gebot, oder?
Gebot, ich hatte es überlegt, aber nein, ich habe es nicht gemacht. So eine Bude wie von Karl Lagerfeld, das ist natürlich, da brauchst du 2-3 Euro mehr. Ich glaube, wo ging es dann weg? War es 15 Millionen am Ende?
Also, und ich glaube, 2 musstest du schon mal deponieren, um dir das ansehen zu dürfen.
Ganz genau, ja. Du musstest die Ernsthaftigkeit deiner Absicht nachweisen durch die 2 Millionen, genau.
Ja gut, dann Ernsthaftigkeit, mein Stichwort. Also, ich möchte ja klar den Unterschied hier herauszeichnen zwischen der privat genutzten Immobilie und einer, die ich für die Vermietung kaufe. Jetzt egal, lassen wir mal unberücksichtigt, ob gewerblich oder Vermietung an Private. Wenn wir uns das selbstgenutzte Eigenheim anschauen, dann bin ich eigentlich, wenn mich jemand gefragt hat in der Vergangenheit, für wie sinnvoll ich das halte, habe ich einem gesagt, okay, es ist eine Sparbüchse, aber sie ist nicht besonders gut verzinst, weil nach meiner Erfahrung, und wenn ich mir das jetzt anschaue, ich muss ja von den Preissteigerungen, die wie gesagt, wenn wir uns das jetzt aufs Bundesgebiet betrachten, dann bin ich ja wahrscheinlich einfach aufgrund der schwachen Infrastruktur drumherum, Ostsee, Tourismus, ja, aber da hat eine eigengenutzte Immobilie nicht so viel von. Also, das war eine Wertsteigerung irgendwo zwischen 3. Wenn ich direkten Wasserblick hätte und nicht nur von der Galerie aus, dann wäre es wahrscheinlich 5 oder 6% gewesen. Aber was ich hier reingesteckt habe, das darf ich natürlich auch nicht vergessen. Und das hätte ich ja bei einer vermieteten Immobilie so nicht gemacht. Also, ich rede nicht nur von Küchen, das ist privater Luxus, sondern ich spreche davon, wie aufwendig du renovierst, wie dann dein Treppenaufgang aussieht und. Also, wenn Sparbüchse schlecht verzinst, wäre das auch für dich das Fazit oder wärst du dann noch ein bisschen strenger oder vielleicht sogar weniger streng?
Ich würde sagen, du musstest noch mehr unterscheiden fast. Also je nachdem, kommen wir nochmal hier zu mir zum Bayerischen Dorf, da sind die Immobilienpreise brutal auch angezogen, auch weil in der Nähe dann Ingolstadt ist und weil die Region einfach boomt und du hast viel Zuzug, du hast auch viele Ingenieure einfach, die gut verdienen, die zahlen dir dann auch entsprechend mehr an Kaufpreis oder auch an Miete. Also das sind alles Faktoren. Ich muss sagen, jeder hatte in den letzten Jahren bis vor 2 Jahren fast Glück mit seiner Immobilie. Der eine hat ein bisschen weniger jährliche Durchschnittsrendite, der andere mehr. Ich glaube, da war bei vielen einfach auch Glück dahinter, dass man einfach diese emotionale Entscheidung getroffen hat und wenn die am Standort X war, der gut lief, dann hat man vielleicht auch, wenn das irgendwo in München war, eine Top-Rendite gemacht und wenn das halt im Osten war, dann hat man eine geringere Rendite gemacht, aber die meisten, die länger in ihren Eigenheimen hocken, die dürften relativ gut damit noch gefahren sein. Also von daher, es kommt wie gesagt aufs individuelle Objekt einfach drauf an.
Einfach mal eine Fallstudie. Du bist jetzt 30 Jahre alt, hast ein, ich glaube, heute studiert man nicht mehr so lange. Das war eher so in meiner Zeit, weil man da
drauf
auch Spaß hatte. Also, okay, du bist heute 28 oder 29, ganz gut ausgebildet, hast glücklicherweise einen Studiengang absolviert, der heute sehr gefragt ist, beginnst mit einem mittleren, wahrscheinlich sogar in Metropolen hohen zweistelligen Einkommen, hast aber die Aussicht darauf, dass sich in den nächsten Jahren dein Einkommen auch noch deutlich verbessern wird. Du sagst auch, ich habe eine Familie, deine Frau verdient, das heißt finanziell könnt ihr euch das leisten. Würdest du heute, und wie gesagt, das ist jetzt ein Musterbeispiel, wenn du in dieser Situation wärst, würdest du sagen, dann kauf lieber jetzt das Eigenheim, billiger wird's nicht. Oder würdest du sagen, warum überhaupt die Flexibilität aufgeben? So selbst der, ich habe ihn noch nicht getroffen, unser Immo-Social Media.
Der Investmentpark.
Der Investmentpark, genau. Sagt der nicht auch immer, großes Immobilienportfolio, aber du musst doch nicht selber im Eigenheim wohnen. Also wenn du, ich weiß, das Leben ist ja nie eine Fallstudie, sondern ist immer ganz individuell, aber unter Rentabilitätsaspekten, da fehlt dir noch einer, war das richtig?
Jetzt haben wir es,
Okay, danke, ja, sonst hätten wir es auch massiv schneiden müssen, weil 3-mal darf ich nicht. Unter diesem Aspekt, kaufen oder lieber kaufen und vermieten und selber der Mieter bleiben?
Wie gesagt, es ist eine emotionale Entscheidung. Du hast in Deutschland gibt es erstmal, wenn wir, ich sehe es mal aus der Rechenschieberstudie oder aus der Rechenschieberperspektive heraus. Und es gibt eine Menge Studien und da wird auch ziemlich genau für eine Region immer durchgerechnet, ob sich kaufen oder mieten rechnet. Das ist erstmal so ein erstes Indiz, weil viele sagen, na ja, wenn ich jetzt hier Mieten bezahle, ich sage jetzt mal hier in Frankfurt, bei mir in der Wohnung 20 Euro Warmmiete, hast du das schnell und das ist noch ein guter Mietvertrag, der jetzt 5-6 Jahre alt ist. Also du könntest jetzt eine Neuvermietung, wenn wir wechseln würden, auch mal 25 Euro warm machen oder wenn du in den Neubau gehst, wahrscheinlich auch um die fast 30 Euro. Und da musst du halt mal sagen, pass mal auf, macht das jetzt das Mieten für mich mehr Sinn oder macht das Kaufen für mich mehr Sinn, wenn ich es jetzt einfach mal komplett ohne emotionale Aspekte durchrechne. Wenn ich natürlich vorher hergehe und sage, okay, aufgrund meines sozialen Umfeldes und wie ich erzogen wurde und was auch immer, will ich unbedingt eine Eigentumswohnung in der Stadt haben oder in dem Dorf ein Haus haben oder was auch immer, dann hast du dich ja wahrscheinlich schon mehr oder weniger entschieden. Also was wir hier mit dem Podcast machen, ist ja nicht jemand irgendwie den Kauf ausreden, sondern mir geht es eigentlich darum, verschiedene Aspekte zu beleuchten und dann muss jeder für sich eine Entscheidung treffen unter Abwägung halt der verschiedenen Argumente. Und bei mir ist es so, ich will nie die Flexibilität aufgeben. Also ich habe jetzt 2 Mehrfamilienhäuser, ich habe noch 3 Eigentumswohnungen. Das hat für mich Miete, das ist Cashflow, das zahlt mir hier auch mehr als die Miete und alles. Das ist für mich aber so, ich bin jemand, der jetzt 6 Jahre in Frankreich lebt. In Frankreich, Mensch, Lars, in Frankfurt lebt, aber überlegt, und da kommt's raus, auch ins Ausland in den nächsten Jahren umzuziehen. Und da ist unter anderem Frankreich natürlich in der Überlegung mit drin. Also ich möchte mir die Flexibilität einfach nicht aufgeben. Deswegen, ich würde zur Miete wohnen. Wenn ich aber sagen würde, ich bin jetzt nicht so ein Typ, wie ich es bin, der gerne reist und gerne unterwegs ist. Und es gibt ja Leute, die sagen, ich bin gerne verwurzelt bei meiner Familie und das ist für mich undenkbar, jetzt irgendwie wegzuziehen. Dann kann es unter Umständen durchaus Sinn machen zu sagen, ich nutze jetzt gerade, wo wir einen Preiseinbruch hatten, die aktuelle Phase zum Kauf, als zu warten. Vor allem, weil Objekte aus dem Bestand, wo was zu machen ist, das heißt, wenn wir jetzt nicht von einem Neubau sprechen, Neubauimmobilien haben sich brutal gehalten, selbst durch diesen Abwärtstrend, weil einfach die Leute aufgrund der, ja, dass man nichts machen muss, nichts sanieren muss, dass die energieeffizient sind, dass hier die staatlichen Vorgaben erfüllt sind, unglaubliche Aufschläge bezahlt haben. Also da, ich weiß nicht, ob man sich da aktuell glücklich macht, wenn man so teure Neubauten kauft. Aber gerade im Bestand ist es wirklich so, dass da deutliche Abschläge waren. Und wenn man den Mut hat, da auch mit Handwerkern zu interagieren und was umzubauen, kann man jetzt immer noch wirklich gute Objekte sich schießen. Und das kann Anfang sein. Aber großes Problem in Deutschland, die Preise sind zwar gefallen, aber immer noch teuer und vielen fehlt eben das Eigenkapital. Und ohne das Eigenkapital, gerade in der Phase wie aktuell, wo die Preise nachgeben, wo die Banken strenger wurden, du hast gerade gesagt, hier, als du angefangen hast, damals deine Immobilie zu kaufen und mit deinen Gehaltsnachweisen oder deinen einkommensteuerlichen Vorlagen, da waren die Banken streng, sind die heute auch. Also die wollen auch schnell mal 20-25% Eigenkapital sehen. So, und jetzt hast du mal 300.000-400.000 Euro kostet schnell mal eine Immobilie, selbst viele noch größere Summen. Wo hast du die 70-100.000 Euro her als junger Mensch? Wo du musst dann mit deinen Eltern, dass du deine Eltern dir Geld leihen, der Freundeskreis oder, also, dieser Traum, selbst wenn du willst, ist für viele gar nicht erfüllbar. Und dann hast du aktuell noch 4-5% Zinsen vielleicht obendrauf. Also bei 400.000 oder sagen wir 300.000 Finanzierungsvolumen sind es schon 15.000 im ersten Jahr, was du da schnell noch an Zins raushaust bei 5%. Also, wie gesagt, man muss es sich entscheiden, man muss auch die finanziellen Konsequenzen natürlich wissen, die man dann hinterher damit eingeht.
Ja, also du hast es ganz gut zusammengefasst. Und heute rückwirkend funktioniert ja das Leben leider nicht so, aber vielleicht auch gut so. Ich habe das alles, was fürs Eigenheim spricht, ist bei mir offen gesagt emotional. Selbst jetzt. Ich habe es ja so ähnlich wie du. Ich habe die Möglichkeiten mittlerweile, da die Kinder ausgezogen sind, von überall aus zu arbeiten. Ich denke jetzt momentan noch nicht ans Auswandern. Es gibt Tage, da denke ich mehr drüber nach, weil mich irgendwas aufregt. Es gibt viele Tage, da denke ich weniger drüber nach. Aber selbst diese Entscheidung auswandern ist eine rein emotionale. Wenn ich meine Tätigkeit anschaue, dann hätte ich das schon lange machen müssen, hätte mich durch die Mühlen einmal durcharbeiten müssen. Es wäre schlicht und einfach für meinen finanziellen Status besser. Ich zahle anderswo weniger Steuern. Es gefällt mir auch anderswo. Mir gefällt nur nicht das Gefühl, dass ich gegebenenfalls, ich habe hier meine Freunde, ich habe hier meine Mutter, ich habe hier meine Kinder, dass ich sagen darf, ja, jetzt in den nächsten Monaten darf ich leider nicht kommen. Ich war hier schon 6 Monate, also oder 5 Monate und 28 Tage, whatever. Ich möchte ja auch nicht den Boris Becker am Flughafen machen. wo dann nachgezählt wurde. Also all das sind aber ja emotionale Entscheidungen. Und von daher muss man sie auch abgrenzen zu den rationalen. Und auch das Haus, in dem ich jetzt wohne. Es wäre viel schlauer, das jetzt abzugeben und das Geld anzulegen gegebenenfalls. Man kann ja im Immobiliensektor investiert bleiben. Aber ja, wenn die Kinder nach Hause kommen, dann freuen sie sich eben auch, wenn sie in das Haus kommen, in dem sie aufgewachsen sind. Also eine rein emotionale Entscheidung. Wenn ich da all das streichen würde, dann wäre ich schon lange Mieter. Ganz davon ab, dass ich ja noch nicht mal der bin, der gerne in den Baumarkt geht. Das ist ja dann, viele werkeln ja dann auch oder sitzen das im Winter gerne in ihrem Wintergarten. Ich sitze gerne im Winter irgendwo, wo Sommer ist. Also das sind schon mal riesen Unterschiede. Insofern, okay, den Punkt, denke ich, haben wir soweit geklärt. Was allerdings noch einer ist, und das habe ich im Bekanntenkreis gesehen, so eine ganz gute Zwischenlösung, die Steuerfreiheit der privat genutzten Immobilie. Ich habe also nicht viele, ehrlicherweise, weil du auch da natürlich die Emotionalität ein bisschen ausschalten musst, die in den letzten 20 Jahren regelmäßig ihr Eigenheim gewechselt haben. Das hat in den letzten 20 Jahren auch wunderbar funktioniert, weil die Preise gestiegen sind. Momentan ist der Wechsel wahrscheinlich nicht ganz so lukrativ, weil bei einem Kauf vor 2 Jahren vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Gewinn angefallen ist. Aber ja, kannst du da was zu sagen? Selbstgenutzte Immobilie, Steuerfreiheit.
Auf jeden Fall. Ich habe noch eine kleine Anmerkung zu deiner vorherigen Aussage, weil du sagst, auch wenn die Kinder heimkommen, und es ist vielleicht auch mal ein Thema für Buy the Dip, aber es gibt ja nicht nur die finanzielle Rendite, sondern es gibt ja auch eine Art emotionale Rendite. Und wenn diese Entscheidung einfach dafür überwiegt, dann muss man es eben machen. Also das muss einfach nur abwägen, was für einen ist. Vielleicht sind viele Leute auch totunglücklich, wenn die jetzt sagen, ich mache jetzt hier mit dem Geld, was ich mir spare, ETF-Sparpläne, aber du bist totunglücklich und bist aber dafür glücklicher, wie wenn du ein Eigenheim hättest und Leute kommen zu dir. Ich finde, das überwiegt alles eigentlich, weil man, wenn man nicht glücklich ist, dann bringst du ja auch nicht, wenn du am Ende hier die meiste Kohle hast. Also dann ist...
Absolut richtig.
Mhm. Genau. Aber gehen wir mal zum Eigenheim und zur selbstgenutzten Immobilie, die ja eigentlich steuerlichen Horror ist. Also da sind wir auch in Deutschland irgendwo, wo der Immobilienbesitz ja auch gar nicht gefördert wird, wenn du als Privatperson versuchst, dir damit was aufzubauen. Wir haben keine große Aktienkultur und wir haben da keine Förderung und im Immobilienbereich zumindest für den Selbstnutzer auch nicht. Also du hast bis jetzt keine Freibeträge. Ich hoffe, dass die FDP, ich meine, jetzt haben wir den ersten kleinen Schritt in Richtung Aktienrente. Vielleicht kriegen wir auch mal einen kleinen Schritt, dass man sagt, okay, wenn sich ein Selbstnutzer eine Immobilie kauft, ist auf die ersten 300.000 oder 500.000 mal die Grunderwerbsteuer gesenkt oder sogar frei. Könnte man mal machen, aber du hast diese ganzen Kosten, du hast die laufende Grundsteuer, du hast Notar, du hast Ämter, was du bezahlst und. Du hast Handwerkerrechnungen im Jahr, um die 1.200 Euro kannst du absetzen, mehr nicht. Das Einzige, was aber viele nicht wissen und was spannend ist bei der selbstgenutzten Immobilie, ist, dass du sie, wenn du es denn tun würdest, nach 3 Kalenderjahr steuerfrei verkaufen kannst. Und Kalenderjahr ist interessant. Das heißt, theoretisch, wenn du im Dezember 2022 einziehst, hättest du dann im Januar 2023 schon 1 Kalenderjahr aus Finanzamtssicht erfüllt, dann wohnst du noch ein Jahr drin und im Jahr dann 2024 haust du das Ding wieder weg. Das ist halt für die Spezialisten, die sich da auskennen, die sagen, ja, es ist jetzt eigentlich für mich keine selbstgenutzte Immobilie, sondern ich wohne hier in einem attraktiven Objekt und es ging ja lange auch gut. Das heißt, bis so vor 2 Jahren bist du in eine Immobilie rein, musstest nicht dich auskennen, musstest auch nicht viel rechnen, hast die in einer relativ guten Lage genommen, kurzfristig finanziert, hast dich reingehockt und hast sie nach 3 Jahren wieder, wie man so schön sagt, geflippt und hast da vielleicht 10, 15, 20% damit gemacht und das bei einer niedrigen Finanzierung, also das war attraktiv. Das ist so das einzige Interessante, was steuerlich bei einer selbstgenutzten Immobilie aktuell in Deutschland geht, wird aber wahrscheinlich für 99,9% der Leute keine Rolle spielen, weil du ja dein Eigenheim kaufst, weil du drinbleiben willst und nicht unbedingt steuerlich damit spielen willst. Also, aber ansonsten muss ich schon sagen, in Deutschland, man könnte da auch mal mehr für den Immobilienbesitz tun und da spreche ich jetzt nicht mal von mir als Vermieter, weil da habe ich viele Abschreibungsmöglichkeiten, aber im selbstgenutzten Eigenheim, dass man den Leuten das wirklich so viele Knüppel zwischen die Beine wirft und du steuerlich gar nichts absetzen kannst, das finde ich jetzt auch irgendwo falsch. Vor allem, weil wir ja gar keine Aktienkultur haben. Also lieber hast du mit einer eigengenutzten Immobilie, wenn du da ein bisschen durchrechnest und eine vernünftige Lage hast, am Ende Kapital aufgebaut, als dass du Mieter bist und hast alles verkonsumiert und am Ende gar nichts. Also das ist dann die denkbar auch schlechtere Variante.
Ja, was mir ein bisschen dabei manchmal ja, sauer aufstößt, ist zu viel, aber wo ich denke, dass das muss ja auch dem Gesetzgeber letztlich klar sein, ist, wenn du dir die Expertise holst, wenn du dich gut beraten lassen kannst, was eben oft erst ab einem gewissen Vermögen möglich ist, dann geht ja ganz viel. Also ich habe einmal so ein Beratungsding mitgemacht, es war in den Wind geschossen, weil ich nichts davon getan habe. Ich habe wieder eine Familienstiftung gegründet. All das ist aber möglich. Und man kann dann auch, und da guckt er mich mit großen Augen an, so lange haben Sie Ihre Immobilie, ja, müssen ja schon lange an Ihre Ehefrau verkauft haben. Und dann, weißt du, dann kannst du da wieder die... Also es gibt ja diese ganzen Gestaltungsmöglichkeiten, aber eben gefühlt nicht für alle. Und das ist so ein... Es muss nicht auf dem Bierdeckel funktionieren, aber meine Güte, es geht auch einfacher, als das bei uns aktuell der Fall ist. Aber ich schweife ab. Der Mieter, würdest du denn aus dem, was wir jetzt besprochen haben, eigentlich dann die These ableiten, der Mieter in Deutschland macht es cleverer?
Der Mieter macht es nur cleverer, wenn er die Vorteile, die er als Mieter hat, nutzt. Also beispielsweise die Flexibilität. Und wenn er die Differenz, die er jetzt bräuchte für den Kauf, auch entsprechend anlegt. Und da sind wir wieder genau an dem Knackpunkt, dass das eben nicht passiert. Also nur zum Beispiel hier, ich habe das mal bei meiner Wohnung hier, oder das heißt bei einer Mietwohnung, wo ich gerade hier drin sitze, durchgerechnet. Wenn ich die jetzt kaufen würde, Kaufpreis ist wahrscheinlich irgendwo um die 650.000, 700.000 Euro. Wenn ich das jetzt kaufen würde, und ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der 20, 25 Jahre finanziert. Das ist für mich eine innere Unvorstellung, also das kann ich mir nicht vorstellen, mich so lange an eine Bank zu binden. Das heißt, dass ich da mal gucke, ich schaffe das irgendwie mit 10, 15 Jahren, dann würde ich jetzt locker im Monat 2.000 Euro mehr Miete bezahlen, oder nicht Miete bezahlen, sondern mehr Kosten haben, weil ich ja Tilgung habe und dann hätte ich noch Hausgeld, vielleicht sogar 2.500. Das spare ich mir, weil ich lieber die Flexibilität habe und weil ich hier, ich will gar keine selbstgenutzte Immobilie haben, auch aus steuerlichen Gründen, weil ich ja bei meinen Renditeobjekten, da kann ich alles absetzen. Du hattest vorher angesprochen, ja, man überlegt sich ja auch, was man in ein Eigenheim reinsteckt und im Zweifel investiert man dann sogar noch mehr, kann es nicht absetzen. Wenn ich jetzt in meine Wohnungen irgendwie eine Küche reinhaue und bei meinem Steuersatz, kann ich mir 40% kann ich wieder absetzen. Also Immobilien machen Sinn, wenn du einen hohen Steuersatz hast, weil dann kannst du richtig das Finanzamt in Anführungsstrichen mal mitarbeiten lassen an dem ganzen Ding und nach 10 Jahren, solange es noch gilt, steuerfrei verkaufen. Aber wie gesagt, der Mieter hat eigentlich nur den Vorteil, wenn er sagt, verglichen mit dem, was ich für den Kauf bezahlen würde, spare ich mir ordentlich Geld und diese Differenz, die lege ich an. Aber auch das machen die wenigsten, weil sie sagen, cool, diese Differenz, die ich mir spare, davon mache ich halt Urlaub oder kaufe mir ein Auto oder konsumiere. Ich meine, das soll jeder machen, wie er will. Ich bin da nicht wertend. Mir ist es eigentlich egal, was da jeder macht. Man muss nur eigentlich für sich die Entscheidung treffen und die Argumente abwägen, kann aber dann nicht nach 20 Jahren sagen, komisch, warum habe ich kein Geld? Also ja, weil es halt verkonsumiert wurde. Das war auch eine Entscheidung und die muss man halt dann entsprechend auch tragen und darf dann nicht irgendwo nach Hilfe schreien, sondern man hat sich da in dieser Situation einfach entschieden. Aber wenn man mietet und sagt, die Differenz investiere ich jetzt in ETFs, in Aktien oder was auch immer, dann halte ich das für eine gute Möglichkeit, vor allem, wenn man die Flexibilität natürlich sich dadurch bewahrt. Aber man muss auch sagen, und deine Hörer, die werden das bestimmt im Hinterkopf haben, man hat natürlich ein Risiko als Mieter, weil die Mieten steigen. Aktuell mehr denn je. Die Leute, die früher kaufen wollten, können nichts mehr kaufen, aufgrund des hohen Zinses immer noch. Also strömen die in die Mietmärkte rein, haben auch noch vielleicht ein bisschen Geld angespart, können mehr Miete bezahlen. Und das treibt natürlich entsprechend die Mieten. Also man hat dann schon ein gewisses Risiko, dass wenn man sagt, man möchte umziehen, vielleicht einen ganzen Batzen mehr Miete bezahlen muss. Dann muss man so flexibel sein und sagen, entweder trägt man das oder geht halt wohin in Deutschland, wo die Mieten geringer sind oder wo auch immer. Also wie immer, es ist eine Abwägung, wo es jetzt nicht eine Entscheidung gibt, die wir für jemanden treffen können, sondern wir können nur Impulse geben und dann muss man einfach sagen, was ist für mich jetzt in meiner aktuellen Situation wichtig? Und als Mieter hast du halt nach wie vor die höchste Flexibilität, weil mit einem Eigenheim oder einer selbstgenutzten Immobilie bist du halt an den Ort erstmal gebunden. Und hast im Zweifel, und das beachten auch nicht viele, wenn du dir jetzt eine Eigentumswohnung kaufst in Frankfurt und legst da 700.000 hin oder 1 Million, dann bist du in einem Verbund mit anderen Leuten. Und wenn die dann in so einer Eigentümergemeinschaft nicht mitarbeiten, dann hast du eine Menge Kohle vielleicht am falschen Ort investiert. Also, und musst dann doch dein geliebtes Eigenheim verkaufen. Also, alles Aspekte, die man einfach beleuchten muss und dann einfach eine fundierte Entscheidung treffen. Aber aus der Hüfte heraus würde ich so eine große finanzielle Entscheidung jetzt nicht treffen, sondern gut überlegt.
Wir haben natürlich auch einen ganz wichtigen Punkt. Wenn wir über Geldanlage sprechen, dann sprechen wir in der Regel auch über Diversifikation. In unserem Aktienportfolio sind wir diversifiziert, eben nicht in ein oder zwei Werten. Derjenige, der sich in jungen Jahren bei, einfach jetzt mal angenommen, überschaubarem Vermögen, alle anderen müssen sich ja auch keine großen Gedanken drüber machen, der hat halt sofort ein deutliches Übergewicht durch den Kauf einer Immobilie, weil er ja nicht in gleichem Maße vielleicht in Edelmetalle oder in Kryptos sollte, vielleicht auch nicht in gleichem Maße oder in Aktien investieren kann. Und das, deswegen ist es schon natürlich eine strategische Entscheidung, bei der man letztlich sehr spekulativ unterwegs ist, obwohl die meisten Deutschen vermutlich überwiegend in Immobilien investiert sind, wenn wir uns das gesamte Volumen anschauen, aber dabei überhaupt nicht den Eindruck hätten, das sei spekulativer. Im Gegenteil, die Börse ist ein Hort der Zocker und Casino und da kann ja alles passieren und wir haben ja die Finanzkrise erlebt und so weiter. Ich glaube nach wie vor, dass die Finanzkrise für viele prägender war als der Corona-Crash, das ist so mein Gefühl, weil die Banken da so in Mitleidenschaft gezogen wurden. Und dennoch sind wir klar überinvestiert in Immobilien. Und das in der Regel auf Pump. Das würde am Aktienmarkt natürlich auch niemand machen. Jetzt mal unbenommen oder beziehungsweise unbetrachtet, das ist auch klar. Man kann natürlich Immobilien besichern und insofern, wie hatte Eugen Schmalenberg oder wer auch immer es war oder Bach, der gesagt hat, auf Schulden wandelt das Genie zum Erfolg. Ganz klar, du kannst dein Eigenkapital leveragen, hebeln. Aber dennoch kommt es den meisten Leuten viel sicherer vor, eine Immobilie gekauft zu haben, als am Aktienmarkt investiert zu sein. Wie erklärst du dir das?
Ganz einfach. Immobilien sind nicht an der Börse notiert und jeder redet sich ein, was die Immobilie wert ist. Also ganz einfache Sache. Wenn du eine Immobilie heutzutage bewertest, ich denke, die meisten wissen auch gar nicht, wie man eine Immobilie bewertet, aber du gehst hin, dann holst du dir Vergleichsobjekte, dann holst du dir die aktuellen Mieten, dann rechnest du da die Multiples aus, also wie viel Prozent Rendite hast du, was ist der Jahresvervielfältiger, den du bezahlst. Macht ja keiner. Eine Nvidia ist jeden Tag notiert. Du kannst jede Sekunde kannst du in deiner App überall gucken, was eine Nvidia wert ist. Aber eine Immobilie, und du hast einen richtigen Punkt angesprochen, die ja die meisten noch gehebelt haben. Also wenn ich jetzt sage, Lars, nimm mal 300.000 Euro auf, kauf mal Nvidia, zahl das mal über 20 Jahre ab, würde jeder sagen, bist du doof. Bei einer Immobilie macht das jeder. Da ist es eigentlich Usus, dass man mit einem Fremdkapitalhebel arbeitet. Man muss es ja auch, weil dieses Geld natürlich wahrscheinlich die allerwenigsten haben, dass sie es einfach mal auf den Tisch legen können. Und dann kommt, wie gesagt, dazu, dass sie nicht börsennotiert sind. Das heißt, der Wert der Immobilie, den siehst du nicht. Du beschäftigst dich damit nicht, dann siehst du nicht. Liest vielleicht irgendwas und kannst dir einreden, ja, meine Immobilie, die hat ja den Wert gehalten, weil die das und das und das hat. Und ich glaube, das ist der einzige Grund, warum Immobilien eigentlich für die Leute so sicher oder als so sicher angesehen werden. Und ich bin mal gespannt, je nachdem, wohin die Zukunft geht, also KI, Blockchain, Tokenisierung, ob das mal ein Trend wird in der Immobilienbranche, weil du dann ja eigentlich fast einen Realtime-Wert hast von Immobilien. Weil heutzutage, wenn du sagst, ich will einen Top-Standort Hamburg kaufen, okay, Penthouse-Wohnung 5 Millionen, werden die wenigsten können. Wenn du so eine Bude aber mal tokenisieren kannst, kleinteilig, und dann sagst du, ja, ich kann für 5.000 mir da mal einen Anteil kaufen, dann muss die auch ständig bewertet werden. Und gerade mit KI, mit Big Data, mit Datenbanken. Vielleicht wird der Markt sich in den nächsten Jahren 5 oder 10 in Richtung eines Aktienmarktes entwickeln, dass du Realtime-Preise sogar hast. Dann bin ich mal gespannt, wie die Anlageklasse Immobilie sich da transformieren wird, ist ja so ein schönes Buzzword. Weil das ist dann natürlich, dann ist eine gefühlte Gefahr dabei, weil du wirklich siehst, wo deine Immobilie steht. Ich bin mir sicher, nach der Finanzkrise waren die Immobilienpreise in Deutschland ganz woanders gestanden. Das haben viele nicht gesehen. Und auch jetzt durch die EU-Eingriffe, dass du sagst, wir müssen hier fit werden fürs Klima und du brauchst entsprechende Energieeffizienzklassen. Viele Immobilien sind sicherlich, gerade ältere Objekte, deutlich gefallen verglichen mit vor 2, 3 Jahren. Nur wer nicht verkauft oder verkaufen will oder verkaufen muss, der wird natürlich das erstmal nicht realisieren. Und damit ist dieser Schmerz nicht gehoben. Verglichen mit einem Aktiendepot beim Neobroker gucke ich rein und sehe, okay, Nvidia heute 20% oben, 20% unten, habe ich es halt. Davor kann ich mich nicht verwehren. Aber ich kann mich verstecken, sagen wir es mal, ich kann mich verstecken vor der Preisentwicklung der Immobilie, wenn ich es will.
Ich glaube, Aktien wären die mit Abstand attraktivste Anlageklasse, auch in Deutschland, wenn man gezwungen wäre, mindestens 10 Jahre zu halten. So wie bei einem geschlossenen Fonds. Jetzt empfehle ich keine geschlossenen Fonds, weil da auch viel Mist dabei war in der Vergangenheit. Aber eine Steuerfreiheit wäre schon ein Vorteil, aber die würde in Paniksituationen wahrscheinlich trotzdem dann einfach über den weggeworfen und sagen, nee, das fällt alles viel zu schnell. Wenn man wirklich die Aktie oder in dem Fall natürlich ein ETF, weil dann Einzelaktien ein besonderes Risiko darstellen würden, und man müsste halten, man kommt aus dem Ding nicht raus. Ich glaube, die Ergebnisse wären tatsächlich besser und es wären viel mehr Leute investiert, weil einfach die Durchschnittsrendite so attraktiv ist. Aufs Eigenkapital nochmal. Bei Immobilien mit Fremdkapital kann natürlich dann die tatsächlich, also wir wissen spätestens seit der Deutschen Bank, wie sie erklärt, ihre Eigenkapitalrendite. Ja, weniger Eigenkapital, höhere Rendite, ist ja logisch, dass das natürlich eine Rechengeschichte ist. Aber ja, den Punkt mit der Tokenisierung finde ich sehr spannend, wenn wir es im Bereich der Kunst sehen. Wahrscheinlich liegt es daran, dass der ganze Sektor momentan nicht so hot ist. Aber das wäre ja ein Direktinvestment über so einen Token, wäre nochmal was anderes als der Kauf einer Immobilienakte. Also wäre sehr spannend. Sebastian, wenn es das noch nicht gibt, dann solltest du vielleicht dich Token lassen, sich, glaube ich, gut verkaufen. Dann mal los.
Ja, es gibt erste Startups in diesem Bereich. Also ich würde es aktuell als absolute Nische sehen. Aber es gibt erste Startups. Es gab ja dieses Crowd-Investing davor, was ich unsäglich finde. Aber Tokenisierung könnte, also ich sag's mal, bei Crowd ist es eben so, dass ich dann Projektentwickler so die letzte Tranche, die sie an Eigenkapital da reingeben müssen, nochmal von der Crowd holen. Ich glaube, viele haben da auch die Risiken, die damit verbunden sind, gar nicht verstanden. Aber diese Tokenisierung, wenn man es richtig macht und man kann wirklich anteilig Objekte an Top-Immobilien, und ich rede jetzt nicht von einem Eigenheim, ich weiß nicht, ob das da jemals Sinn machen wird, aber von Top-Immobilien eine Beteiligung, auch Logistikzentren, Cloud, alles möglich kleinteilig runterverkaufen und eine Art Aktienmarkt für Immobilienanteile schaffen, das könnte interessant werden. Aber wie gesagt, wir sind da aktuell in den Kinderschuhen und wir brauchen da auch im Hintergrund natürlich extreme Datenmengen, dass wir sowas auch wirklich real-time bewerten können und einen Preis draufsetzen und nicht irgendein Gutachter, der da alle paar Tage oder alle paar Monate mal irgendein Gutachter. Also da ist noch viel zu tun, aber das könnte den Markt komplett revolutionieren. Also ich halte es aktuell für eines der spannendsten Trends im Immobiliensektor, aber mal schauen, ob da eine vernünftige Anlageklasse entsteht oder ob das Thema vielleicht gar keinen so großen Anklang findet, weil Großinvestoren, die brauchen das jetzt nicht unbedingt, die kaufen gleich das Ganze, aber für kleinere zum Diversifizieren kann das neben REITs oder Immobilienaktien durchaus sehr interessant sein.
Dann kommen wir noch mal zum Schluss zu einem Thema, über das ich viel nachgedacht habe und am Ende die Antworten kann ich natürlich noch nicht geben, aber wenn selbst jemand wie Warren Buffett in den USA befürchtet, dass die Abgabenlast in den USA, die sicherlich wirtschaftsfreundlicher sind als praktisch alle Länder in der Eurozone, befürchtet, die Abgaben müssen höher sein. Die staatlichen Eingriffe müssen wahrscheinlich umfangreicher werden angesichts der Schuldenberge. Das ist ein logischer Gedanke. Wie immobil, klar, du kommst nicht weg. Für wie hoch erachtest du die Gefahr, dass einfach die Zugriffe des Staates in den nächsten Jahren sich noch ausweiten werden hinsichtlich der Abgaben? Wahrscheinlich sind die Grundsteuern bei allen gestiegen, bei mir in den letzten Jahren relativ deutlich. Aber man könnte sich natürlich auch noch andere Abgaben vorstellen, denn man weiß, wo man es holt, bei wem man es holt. Wir sind, was das angeht, alle sehr registriert. Immerhin die Hälfte von uns hat ja auch schon bei der Digitalisierung mitgeholfen. Ich kenne einige, die haben es noch nicht gemacht, aber ja, dank deiner Unterstützung habe ich es dann ja auch hinbekommen. Jetzt ärgere ich mich, dass es so viele sind, die es nicht gemacht haben. Ich wäre eigentlich gerne ein Revoluzer, aber zu spät. Also, was glaubst du, wie deutlich wird der Staat hier durchgreifen, eventuell auch auf das Immobilienvermögen und sich sagen, da ist doch sicherlich noch was zu holen, wer eine Immobilie besitzt, der kann auch ein bisschen was abgeben.
Ich halte die Wahrscheinlichkeit bei 100%, dass sich da was verschärfen wird. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir, und das wird ja auch gerne angesprochen, jetzt gleich eine Enteignung bekommen. Aber schau dir die Grunderwerbsteuer an in den letzten Jahren, wie die überall angestiegen ist. Das heißt, da ist auf jeden Fall was zu holen. Warum kriegen wir keine Freibeträge? Weil der Staat natürlich Geld braucht. Ich meine, wir sind gerade in der Situation zum ersten Mal seit Jahrzehnten, dass dem Staat das Geld ausgegangen ist. Also gerade durch die Urteile vom Bundesverfassungsgericht wird händeringend geguckt, wo kriegen wir Geld, mehr Geld her? Wie wird dieser Haushalt nächstes Jahr mit 25 Milliarden Euro Lücke, wie kann der gestopft werden? Ministerien, die sagen, ist uns aber egal, wenn Christian Lindner sagt, wir müssen sparen. Wir brauchen mehr Geld. Also da ist ein Problem auch auf der Ausgabenseite, nicht auf der Einnahmenseite. Und gerade im Immobiliensektor, wie gesagt, die Grunderwerbsteuer, die Grundsteuer jetzt, kannst du ein bisschen klandestin hintenrum erhöhen, kannst du ja nicht davonlaufen mit deinen Immobilien. Dann hast du ja auch noch diese Steuerfreiheit, wie gesagt, bei selbstgenutztem Eigentum nach 3 Jahren. Weiß ich jetzt nicht, ob die angefasst wird, vielleicht nicht. Ich denke nicht, dass die so in der Masse genutzt wird. Aber für Vermieter wie mich kannst du nach 10 Jahren auch steuerfrei verkaufen. Gibt es allerdings eine 3-Objekt-Grenze, weil danach das Finanzamt sagt, ja, das ist doch gewerblich und dann infizierst du alles, was davor passiert ist. Also da lieber mal mit dem Steuerberater sprechen. Da könnte ich mir aber gut denken, dass man sagt, naja, warum müssen denn diese fetten Immobilienbesitzer hier Steuerfreiheit nach 10 Jahren haben? Wieso können die das nicht mit ihrem persönlichen Einkommensteuersatz dann entsprechend versteuern? Und ich denke, da wird sich als Allernächstes was tun. Dann könnte ich mir gut vorstellen, dass auch die Grundsteuer bald nicht mehr auf den Mieter umlegbar ist, sondern dass die auch der Immobilienbesitzer selber aus der eigenen Tasche tragen werden muss. Und wie es dann weitergeht, muss ich sagen, es gibt da viele denkbare Szenarien und es kommt wahrscheinlich einfach auf den Geldmangel der Staaten drauf an und es kommt wahrscheinlich auch auf die nächste Krise an, wie viel Geld da verwendet werden wird. Also wenn ich mal zurückgucke, Finanzkrise, das war die Zeit, als ich in den USA studiert hatte, da hat damals Hank Paulson, der Finanzminister der USA, Pakete gemacht mit 500, 600 Milliarden Dollar und man dachte, was für eine krasse Summe, 500 Milliarden Dollar zur Bankenrettung. Während Corona hat da gar kein Mensch mehr über 500 Milliarden gesprochen. Da ist die Fettbilanz, Lars, ja, du weißt es, die ist um Billionen explodiert binnen Monaten. Also, und wo geht die nächste Krise hin? Die geht natürlich noch krasser. Da wird es dann ein Paket geben. Wahrscheinlich der Staat sagt, komm, wir machen 5 Billionen. Die Notenbank sagt, komm, wir machen 10 Billionen. Ja, irgendwo muss das Geld mal wieder herholen. Und gerade im Immobiliensektor, Immobilität, du sprichst es an, ist natürlich was zu holen. Ich will es aber deswegen nicht eine Zukunftsangst extrapolieren und sagen, die logische Konsequenz ist, wir verlieren alles. Ich finde, man muss dynamisch auf Situationen dann reagieren und gucken, kann ich irgendwas dann machen? Verkaufe ich die Immobilie? Kann ich irgendwie vielleicht auf einer anderen Seite wieder was mir reinholen? Also beispielsweise jetzt auch Heizungstausch. Ja, da muss viel gemacht werden. Aber es gibt einiges an Förderungen auch im Moment. Das heißt, wenn man diese Förderungen clever kombiniert, wenn man das steuerlich clever kombiniert, muss man zwar investieren, ja, das ist so. Aber wenn dadurch der Wert der Immobilie gehoben wird, wenn ich mir da 30% Förderung noch als Vermieter einstecke, wenn ich noch steuerlich was absetzen kann, habe ich hinterher unter Umständen mit Wertsteigerung der Immobilie mehr gewonnen und habe, ich sage es mal so, die grüne Kuh entsprechend gemolken und habe es vielleicht ganz clever gemacht. Also deswegen so dystopische Szenarien jetzt rein an die Wand zu malen und zu sagen, das wird dann dazu führen, dass wir alles verlieren, bin ich nicht der Typ. Dass es enger werden wird, dass es strenger werden wird, bin ich überzeugt. Man wird erstmal die kleinen Hebel bedienen und da muss man einfach gucken, wie man reagiert. Und auch dann, wenn es dazu käme, dass Immobilien einfach nicht mehr groß was taugen, dann macht halt wieder auch der Aspekt oder kommt der Aspekt rein, dass man diversifiziert sein muss. Aber trotz allem, egal was man über Politiker sagt, die Leute müssen irgendwo wohnen. Und auch die Politiker, selbst wenn sie in Talkshows anders reagieren, wissen, dass sie es nicht hinkriegen, irgendwie in nennenswerter Zahl Wohnungen zu bauen. Und wir sind ein Zuzugsland in Deutschland. Und wenn der private Sektor das nicht macht, der Staat wird es nicht hinkriegen. Und irgendwo musst du das berücksichtigen. Und wenn du es jetzt übertreibst und sagst, ich enteigne alle, dann gibt es keiner, der in Immobilien investiert, dann verfällt das ganze Zeug, dann gehen die ausländischen Investoren weg. Wir sind in einer globalen Finanzwelt und du kannst nicht so unbedingt dein eigenes Ding machen. Also kurzum, wir werden steuerliche Belastungen sehen bei den Immobilieneigentümern, definitiv. Das sind die kleinen Hebel, die ich genannt habe. Und was dann kommt, müssen wir uns halt in dem Podcast wieder austauschen und gucken, was dann möglich ist, welche Konstruktionen, Stiftungen, Unternehmen, Verkauf, was auch immer. Das können wir aber erst beurteilen, wenn auch was kommt und nicht einfach im Nebel rumstochern und sagen, die werden uns alles wegnehmen und deswegen macht es gar keinen Sinn, irgendwie da weiter zu investieren.
Also als Stichworte für Teil 2 habe ich mir schon mal gemerkt, Zuzugsland, das gibt schon mal richtig Klicks, grüne Politik und Wärmepumpen hast du auch noch reingeschmissen.
Alles,
also
alles.
Ich denke, den Teil 2, den machen wir dann auch mit Bild, damit man sieht, wie die Halsschlagadern vielleicht so ein bisschen anschwellen oder sonst irgendwie. Und wir picken uns noch irgendwas davon für beide Tipps raus. Also Sebastian, ganz herzlichen Dank für deinen Einblick, für deine Standpunkte, für deine Expertise. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann.
Sehr gerne. Immer wieder gerne, Lars. Danke.
Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich jetzt sehr freuen, wenn du diesen Podcast genau in diesem Moment abonnierst. Am meisten freue ich mich aber, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.